Aufgeschnappt, der Podcast von Der Hund.
Mein heutiger Gast im Der Hund-Podcast ist Judith Keller. Ich schicke ein Grüezi zu dir in die Schweiz.
Grüezi, hallo aus der Schweiz. Vielen Dank für die Einladung.
Ich freue mich total. Wir quatschen heute ein bisschen über Jagdhunde im Allgemeinen. Ganz kurz noch ein bisschen was zu dir. Du hast eine Hundeschule, die heißt Wunderwelt Hund in der schönen Schweiz. Bist Hundetrainerin, Verhaltensberaterin und bist auch Physiotherapeutin. Machst in der Richtung auch richtig viel.
Genau, richtig.
Ich war schon mal bei dir zu Gast, das war total schön. Da haben wir Dummy-Training gemacht. Mhm. Und du hast zwei Setter-Hündinnen.
Ja.
Irish Setter. Und machst mit denen Dummy-Arbeit, machst mit denen Nasenarbeit und auch Zughundesport. Das finde ich spannend.
Richtig, also Zughundesport, da sind wir noch im Aufbau. Inzwischen ist es natürlich schon wieder zu warm. Genau, ja. Aber die wollen schon beschäftigt werden, sonst kommen die auf blöde Ideen.
Jagdhunde sind ja so ein bisschen dein Thema. Und du hast gemeint, wir wollen heute wirklich so ein bisschen über Jagdhunde in Nichtjägerhand sprechen. Jagdhunde sind nicht nur schön, sondern haben ganz, ganz viele tolle Fähigkeiten, die auch irgendwie genutzt werden wollen, was du bei deinen Hunden ja auch machst. Vielleicht mal ganz kurz vorneweg. Wie kommst du denn an Setter? Das finde ich immer super spannend, weil ich kenne immer den Spruch, das erzähle ich immer, das finde ich super witzig. Die haben so einen unfassbar riesigen Radius. Also alles unter 100 Meter ist Fußarbeit, sagt man ja immer beim Setter.
Ja, das trifft es sehr gut. Tatsächlich, ich lebe schon länger mit Vorstehhunden zusammen. Also angefangen habe ich mit einer Wischlerhündin. Ich dachte, ich hätte jetzt so richtig den krassen Jagdhund. Habe dann aber später realisiert, dass die einfach nur süß war und fast so ein halber Labi. Also die hat mir so viel geschenkt. Mhm. Genau, und dann kam ein Deutsch-Kurzhaar aus dem Tierschutz, ein kleiner Münsterländer aus dem Tierschutz. Beide waren ziemlich problembehaftet, also die hatten schon ziemliche Baustellen. Und tatsächlich war der Setter, so ein Red Setter, war ein Mädchentraum. Und ich dachte, nach all den Jagdhunden, die ich schon hatte, auch viele Kundenhunde, die wirklich zum Teil richtig tough waren, die sich schon schön entwickelt haben, mache ich so einen Setter mit links. Naja, und ich habe dann so eine Special Edition erwischt. Also die kommt aus einer guten, seriösen Zucht in der Schweiz. Es war alles sehr gut recherchiert. Und ich habe mir quasi damit meinen Mädchentraum erfüllt. Weil da, wo ich wohnte als Mädchen, da lief immer so ein wunderschöner Irish Setter. Und ich fand, wenn ich da mal groß bin, möchte ich so einen Setter. Und als es um meinen allerersten Hund ging mit 25, dachte ich nun, ich bin im Moment noch vernünftig und habe mich dann für einen Dalmatiner entschieden. Wegen dem Dalmatiner gibt es übrigens meine Hundeschule, der war auch nicht ganz so easy. Also ich denke, ja, man sagt ja gerne, man bekommt den Hund, den man braucht. Kann ich nicht immer so bestätigen, aber sicher kann man gerade diesen herausfordernden Hunden, die so ihre Themen mitbringen, ganz, ganz viel lernen und sich weiterentwickeln. Gerade auch als Trainer. Ja, und das mit dem Radius, das kann ich bestätigen. Meine ältere Setterhündin, also sie inzwischen 4, sie weiß es einfach noch nicht, die hatte tatsächlich einen Radius, also Horizont war wirklich so ihr Ziel.
Wow.
Gerade in unserer beengten Schweiz, wo wir sehr viel Kulturland haben, sehr viel Ackerfläche auch, schwierig, herausfordernd. Ja, man muss sich wirklich so seine Laufstrecken dann auch suchen. War viel Arbeit, ist immer noch viel Arbeit mit ihr, weil sie draußen sehr gerne, sehr schnell komplett reizüberflutet ist und man dann nicht mehr so Zugang hat zu ihrem Frontallappen. Genau, um es mal so auszudrücken. Also, long story short, es war mein Mädchentraum und am Anfang war es dann so ein bisschen ein Albtraum, weil sie hatte so 2, 3 Themen, mit denen ich nicht gerechnet hatte und wir mussten uns da so ein bisschen finden. Sind jetzt aber ein gutes Team. Dennoch ist sie eine echte Herausforderung geblieben. Nicht, weil sie per se ein Setter ist, sondern weil sie halt einfach noch andere Themen mitbringt. Dass sie sich schlecht fokussieren kann, sehr starker Außenfokus. Viel, viel Jagdambition, obwohl sie aus einer Showlinie kommt eigentlich. Genau, da gibt es ja auch keine Garantien. Das wird ja auch gerne so oft auch interpretiert, Showlinie. Da bin ich auf der sicheren Seite. Ich höre auch immer mal wieder, dass den Leuten erzählt wird, dass da quasi die Jagdambition rausselektiert wurde, aber es gibt einfach keine Garantie. Also es ist schlussendlich genau, sie wurden ja über Jahrhunderte selektiert für einen besonderen Verwendungszweck. Hm. Und der fällt uns dann manchmal so ein bisschen auf die Füße.
Ja, haben sie ja eigentlich, jeder Hund bringt das ja mit, ne? Jeder Hund ist ein Beutegreifer. Ich kann meinem Hund ja nicht einfach wegtrainieren oder wegzüchten, dass er kein Beutegreifer mehr ist. Dann, das wäre ein bisschen schwierig, glaube ich.
Wird tatsächlich gerne auch so verkauft. Also zum Teil, das sind jetzt sicher nicht die seriösen Züchter, die sowas preisgeben, aber höre ich auch immer mal wieder, ja. Klar,
Spannend.
hören die Menschen auch oft gern, was sie hören wollen, und oft sind sie halt einfach so sehr verliebt in die Optik, und ich glaube, das ist oft das große Dilemma dieser Hunde. Sie sind halt einfach wahnsinnig schön. Das ist so, ja.
So schlimm kann es bei dir nicht gewesen sein, weil du hast dann dir noch eine zweite Setterhündin geholt. Dann die Junge, die ist jetzt, wie alt ist sie jetzt? Ist,
Bis zweijährig, genau.
ah, ja.
Ja. Das war so nicht geplant, und viele Leute aus der Dummy-Szene haben nur die Augen gerollt und den Kopf geschüttelt und gesagt: Du, jetzt dachten wir, du machst es dir mal ein bisschen einfacher und kommst endlich mal mit dem Retriever daher. Ja, aber ich muss ja noch was haben für so nach 60, weißt du, um dann zu werden. Na, die Emma war so nicht geplant. Die sind ja ziemlich nahe aufeinander, die beiden. Ja, hat sehr viele Vorteile, ist aber auch eine Herausforderung, und ich kann das so nicht unbedingt empfehlen, vor allem nicht für Leute, die neu sind so in der Welt der Jagdhunde, oder sich mal zwei Geschwister aus dem Wurf holen. Schlechte, schlechte Idee. Also ja, das ist dann schon eine ziemliche Herausforderung. Also die beiden, die matchen extrem gut, die sind wirklich so Best Friends. Das hatte ich noch nie. Ich hatte ja immer zwei Hunde, meistens Männlein, Weiblein. Und das sind so Besties, und ist mega schön für sie, aber da ist man draußen natürlich dann doch doppelt gefordert, dass man irgendwo auch noch wahrgenommen wird, ja. Also es ist perfekt so, wie es ist, aber war auch nicht nur ein Vernunftsentscheid. Es hat sich so ergeben, und ganz eine tolle Züchterin, mit der jetzt auch sich eine Freundschaft entwickelt hat. Hier liebe Grüße an die Steffi. Und ja, passt so, wie es ist, aber sicher kein Vernunftsentscheid gewesen. Dennoch habe ich wohl überlegt, habe mir wirklich sehr viele Gedanken gemacht, habe mich dann dazu entschieden, und jetzt ist es gut so, wie es ist. Genau. Mein Freund hat zwar kürzlich mal gesagt: Ah, Augen auf bei der Hundewahl. Als wir da mit so zwei komplett gestressten Hunden gemütlich durch den Wald laufen wollten, ist ja auch so eine romantische Vorstellung. Man holt sich den schicken, sportlichen Freizeitpartner für Wanderungen, Spaziergänge, Familienausflüge, und da ist oft dann die Ernüchterung halt sehr, sehr groß bei den Kundinnen und Kunden. Ja, sind halt schon Hunde mit Hundegehirn, aber einfach mit sehr spezifischen Bedürfnissen. Die meisten zumindest, das kannst du ja sicher auch bestätigen. Ist ja auch in dieser Welt sehr zu Hause, gell?
Ja, aber es ist, glaube ich, auch so eine Trainerkrankheit, dass wir immer denken, wir müssen es uns schwer machen und Erfahrung sammeln. Und dann kommt da einfach sowas dabei raus. Also ich kenne das auch sehr gut. Einfach wäre ja langweilig. Man braucht ja
Also
Herausforderungen.
eigentlich wäre ja einfach geplant gewesen, aber ich habe es wohl einfach nicht bis zum Ende gedacht. Und ja, ist vielleicht für die Kunden auch beruhigend, dass auch bei uns nicht alles immer 100% perfekt läuft, oder dass auch wir nur Menschen sind, die sich manchmal halt auch von Emotionen und Gefühlen leiten lassen oder von Wünschen. Ja, aber eben, man wächst mit seinen Aufgaben,
Ja.
und es bleibt jetzt sicher bei zwei Hunden. Genau, also der Retriever aus Arbeitslinien, der muss noch warten. Weiß nicht, ob der jemals kommen wird. Ich bin einfach zu addicted in Bezug auf diese verrückten Jagdhunde. Aber vielleicht mal so ein Vernunftsspaniel, das so mit 60 oder so dann, ja.
Ein Vernunftsspaniel?
Ja,
Oh Gott, das rate ich dir nicht.
genau.
Also einfach ist anders.
Ja, natürlich.
Ah, dann lieber den Labby.
Obwohl es auch da ja ganz knackige Exemplare gibt. Aber tatsächlich,
Absolut, absolut.
wenn man Dummy-Arbeit machen möchte, macht man sich das Leben halt schon einfacher mit einem Hund, der auch wirklich für die Arbeit nach dem Schuss selektiert ist. Das ist definitiv so. Nichtsdestotrotz finde ich die Dummy-Arbeit gerade für die Jagdnasen super genial, weil du so viele Elemente der Jagdverhaltenskette bedienen kannst. Du
Ja.
hast einen schönen Wechsel zwischen Nähe, Distanz, Steadiness, Selbstständigkeit, Rückpfiff, Stopppfiff, alles sehr, sehr wertvoll auch für den Alltag. Leinenführigkeit, der Favorite von den meisten. Ja, Leinenführigkeit ist ein großes Thema. auch ein anspruchsvolles Thema. Da beißt man sich manchmal so ein bisschen die Zähne aus. Da braucht es wirklich viel Durchhaltewillen bei den
Hast du
Leuten.
das Gefühl, Jagdhunde oder Jagdhunderassen tun sich schwerer mit Leinführigkeit als jetzt andere Hunde? Oder deiner Erfahrung nach, wir wollen ja ein bisschen so über die Jagdhunderassen heute auch reden und was für Herausforderungen da, ja, da dabei sind. Und eine davon hast du eben mir auch im Vorfeld geschrieben, ist die Leinführigkeit.
Ja, richtig. Also man kann da sicher nicht alle in eine Schublade stecken, wie immer. Wir haben es mit Individuen zu tun. Es kommt auch sehr auf das Setting drauf an, das Lernsetting. Ich stelle halt jetzt gerade bei den Vorstehenden, da habe ich sehr, sehr viele. Ich habe auch Spaniels, werden immer mehr, freue ich mich sehr drüber, auch immer mal wieder Terrier. Aber die Vorstehhunde, die sind schon so, die haben die Nase vorn, hat auch von der Kundschaft. Und da stelle ich einfach fest, das ist wirklich, wirklich auch Trainerkolleginnen, die wirklich sehr, sehr viel über Training wissen, die richtig, richtig kompetent auch sind, die mir sagen, dass es wirklich schwierig ist. Und das Schwierigste erlebe ich so diese Schleppleinführigkeit. Ich habe das auch mal mit der lieben Katja Frey besprochen. Ich weiß nicht, ob du sie kennst, vom Trainingsspezialist. Sie ist ja wirklich. Die hat so ein immenses Wissen auch, oder auch die Ute Plaschke. Ich tausche mich ja gerne aus, auch um meinen Horizont erweitert zu behalten. Und die bestätigen auch, dass das wirklich sehr, sehr schwierig ist, gerade weil die halt sehr stark auf Außenfokus selektiert sind. Und halt eben auch diese Bewegungseinschränkung. Das ist ja für die Hunde oft auch sehr frustrierend. Es braucht enorm viel Impulskontrolle. Also nicht nur an der Spur oder an dem flüchtenden Wild sich zurücknehmen, braucht viel, viel Impulskontrolle, sondern halt eben auch Leinenführigkeit. Das wird oft vergessen. Und dann sind wir Menschen, halt eben Menschen und nicht immer gleich konsequent und konsequent nicht vergessen mit irgendwie Dominanz oder quasi den Hund deckeln, sondern dass wir halt wirklich einen konsequenten Trainingsplan verfolgen, den auch einhalten, dass wir Rituale haben, dass wir Strategien haben. Das Problem ist halt, dass das so mega viele Verstärker in der Umwelt sind. Und selbst wenn der Hund irgendein blödes, dünnes Würgehalsband anhat, er verstärkt sich halt trotzdem auch immer noch in der Umwelt. Und oft fällt es den Menschen schwer zu verstehen, weshalb diese Leinenzieherei nicht weniger wird. Sie denken, ja, der Hund sollte doch das langsam checken, das tut dem doch weh. Aber das sind halt einfach so viele Faktoren. Also es ist eine richtig, richtig herausfordernde Aufgabe. Aber sie kann gelingen, auch ohne Hemmen, Straffen, Leinenruck.
Bist du jetzt bei der klassischen Leinführigkeit an der kurzen Leine oder an dem Radiustraining mit der Schleppleine?
Beides, das ist eine gute Frage, weil es sind ja wie zwei komplett verschiedene Themen. Oft fällt es tatsächlich den Hunden leichter, diese Fußarbeit im Sinne Nahbereich, nicht klassische Hundesport, Unterordnungsfußarbeit, sondern Nahbereich auf Höhe des Beins vom Menschen, weil es einfach viel, viel klarere Trainingskriterien sind als die Schleppleinenarbeit. Und was definitiv auch so ist, dieses einfach straight einen Weg entlanglaufen, die Hunde sind dafür nicht gemacht, einfach geradeaus zu laufen, das weißt du ja auch. Eben von den Spaniels, dass die ihr Bewegungsmuster haben, das sie im Gepäck haben. Und das macht es dann oft, oft schwierig. Oft wird es leider auch verpasst. Man denkt, ja, der putzige Welpe, das kommt dann schon noch. Und wenn Leute mit Welpen kommen, mit Jagdhundewelpen, ich habe ja auch so dieses Hunter's Puppy-Angebot, spezifisch für Jagdhunde, Welpen und Junghunde, da beginnen wir wirklich Rückruf. Leintraining und Ruhetraining, also Ruhe fördern, das sind so die Eckpfeiler, die einem das Leben dann später erleichtern und dem Hund natürlich auch. Und was halt auch ein Thema ist, man möchte ja, man hat ja eben so die romantische Vorstellung vom Freizeitpartner und geht dann in die schönsten Wälder und Felder und da haben wir dann halt extrem viele Trigger, die Jagdverhalten begünstigen. Wir haben sehr viele Faktoren für Frustration, Erregung geht immer weiter hoch und halt ein aufgeregter, gestresster Hund, das kennen wir von uns selbst, kann leider dann nicht mehr gut lernen, ist nicht mehr empfänglich, oft kann dann nicht mit Futter belohnt werden. Und da verstehe ich die Leute auch, wenn sie mal die Nerven verlieren oder mal am Hund rumrucken oder mal laut werden. Wir sind alle Menschen, auch wir haben nur begrenzte Ressourcen. Sollte sicher nicht ritualisiert stattfinden, aber es kann einfach mal passieren. Also ich denke, Ja, wenn wir da alle ein bisschen ehrlicher miteinander wären, ja,
Aber
dann
es
würde
ist
man
schon.
sich oft auch nicht so einen Druck machen, wenn man denkt, oh nein, schon wieder versagt, auch ich, ja.
Ja, aber was mir immer so ein bisschen, oh, schimpf mich nicht, aber das tut mir immer so ein bisschen weh, weil jetzt ist es ja nun mal so, dass wir hier, wenn wir uns einen Jagdhund holen und der nicht arbeiten kann, darf, dass der einfach gewisse Grenzen einhalten muss. Du sagst es schon, der kann dann teilweise nur an der Schleppleine laufen. Bei euch ist es ja sehr, sehr streng mit der Brut- und Setzzeit auch. Das heißt, der Hund ist sehr, sehr eingeschränkt, muss sich extrem zurücknehmen. Und wenn man sich jetzt mal anschaut, wofür diese Hunde gemacht worden sind, gerade die Setter, die einfach über hunderte von Metern durch die Landschaft mit hoher Nase rennen und Niederwild aufstöbern und dann vorstehen und dann eine Viertelstunde vorstehen, bis dann der Schütze endlich da ist und ja, das Niederwild raustritt, den Fasan raustritt und oder das Rebhuhn und das dann erlegt wird und die da einfach so eine Wahnsinn, für eine wahnsinnige Bewegungsfreiheit einfach eigentlich gezüchtet worden sind und dann, ja, sind die halt schön, kommen in irgendwie einen Nichtjägerhaushalt und müssen dann an der Schleppleine laufen. Und das, ach, oh, das tut mir immer so leid für die Hunde irgendwie.
Ich fühle dich da total. Also wirklich, I feel it. Und ich finde es auch extrem schade. Also meine Hunde bekommen täglich Freilauf und ich organisiere das halt. Ich fahre irgendwo hin. Und ja, ich finde das so, so wichtig. Mir tut das wie dir auch wirklich im Herzen weh, egal welcher Jagdhund.
Ja, wir reden jetzt ja nicht darum, dass die, also die sind ja kontrollierbar, bei dir ja auf jeden Fall. Das müssen sie auch sein, um in den Freilauf zu gehen. Also wir lassen die Hunde da nicht einfach irgendwie unkontrolliert jagen, ist ganz klar. Aber das muss halt irgendwie, also es ist halt schön, wenn sie es können, aber das klappt halt nicht bei jedem, ne? Also ich kann den Hund halt nicht die Freiheit geben, wenn er nicht hört oder wenn ich halt nicht darf. Weil,
Richtig.
ja.
Aber du findest immer irgendwo eine Ecke, wo das möglich ist, oder sonst organisiert man sich halt irgendwie mit einer Reithalle oder so. Es gibt Möglichkeiten. Sicher, es ist anstrengend, es braucht ein Effort, aber ich finde, den muss man einfach leisten. Das ist man den Hunden halt wie einfach schuldig. Klar, eben, wenn ein Hund aus dem Tierschutz kommt, bereits ja auch Erfahrung hatte, mein Deutsch-Kurzer aus dem Tierschutz, der war wildscharf, dem konnte ich diese Freiheit oft nicht lassen. War für mich auch immer ein Riesenkonflikt, ja, weil ich finde, man holt sich den absoluten Spezialisten und der darf einfach nicht leben, wofür er eigentlich da ist. Und das ist für mich oft auch ein Thema, wo ich so im inneren Konflikt bin. Ich freue mich über all die Menschen, die kommen, die möchten ja was ändern, aber ich sehe leider auch in den sozialen Medien sehr, sehr, sehr viele, wo ich denke, oh, und da kommt ihnen wirklich so. Da wird ihnen ihre Schönheit halt einfach zum Verhängnis. Wie vielen anderen Rassen halt natürlich auch oder Arbeitsrassen. Ich finde einfach, oft können sie sich die Menschen auch nicht vorstellen. Also ich habe immer wieder Menschen, die haben extrem recherchiert, die haben sich wirklich auseinandergesetzt, aber du kannst dir nicht vorstellen, was es dann wirklich heißt. Deshalb empfehle ich ihnen auch, wenn sie zum Züchter gehen, dass sie den Züchter bitten, mit den Hunden aufs Feld zu gehen, dass sie mal eine Idee bekommen von, was heißt denn Radius bei einem Setter oder beim sonstigen Vorsteher, dass die da so ein Gefühl dafür entwickeln können? Ja, es ist so ein bisschen ein multifaktorielles Problem, gell? Wir haben die sozialen Medien, Jagdhunde werden extrem gehypt. Also eine Zeit lang war es der Weimaraner, im Moment beobachte ich sehr stark beim Vischla, dass der sehr, sehr stark gehypt wird und die sind dann halt immer adrett irgendwo sitzend oder ja, das
Ja,
vermittelt.
dann heißt es immer, ja, ich bin ja aber sportlich, ich gehe ja wandern und Fahrradfahren, dann nehme ich den mit. Ja, wenn ich das einmal die Woche mache, ist es erstens zu wenig und zweitens braucht er ja auch noch ein bisschen andere Auslastung als nur einfach rennen.
Ja, und es sind halt einfach hochspezifische, also hochspezialisierte Hunde mit spezifischen Bedürfnissen und da haben die Leute oft auch so einen Konflikt. Man kann mit denen nicht einfach so spazieren gehen wie mit Nachbars Lumpi früher. Es ist einfach, also das klassische Spazierengehen, das kann man oft einfach knicken und da müssen die Leute dann lernen, umzudenken. Sich umorganisieren, aber das macht dann extrem viel positiven Impact auf die Hund-Mensch-Beziehung. Also da gehen dann zum Teil wirklich Türen auf und das ist mega, mega schön. Das ist dann für mich auch ein Herzöffner. Aber die Menschen sind halt wirklich auch stark beeinflusst von ihrem Umfeld und In vielen Hundeschulen hat man das Verständnis auch für die Jagdhunde nicht. Da heißt es dann, ja, die sind stur, die sind störrisch, die brauchen eine harte Hand, bla 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 bla. Ich bin absolut auch, die brauchen Rahmen, die brauchen Grenzen. Gerade jetzt meine eine Setterhündin, da musste ich das auch nochmals ganz fest lernen, dass sie wirklich, wirklich einen Rahmen braucht, weil die kann mit zu viel Freiheit nicht umgehen und die blieb dann komplett aus, die spürt sich dann gar nicht mehr. Also so mit Tendenz zur Selbstgefährdung. Und ja, das geht natürlich nicht. Also ja, Thema Selbstgefährdung oder halt auch Fremdgefährdung, wenn es da auf eine Straße rennen würde oder so. Und da gilt es halt Wege zu finden und auch so ein bisschen kreative Herangehensweisen. Und man kann ganz, ganz viel machen, dass die ein wirklich cooles Leben haben. Aber es ist Arbeit, es ist wirklich Arbeit, man muss das wollen. Und ich finde, man ist es diesen Tieren auch schuldig. Also ich hole mir ja auch nicht einen Galopper, wenn ich einfach so ein bisschen gemütlich ausreiten möchte. Da ist noch ganz, ganz viel, da gibt es noch ganz viel zu tun, ja.
Was wären denn so deine drei wichtigsten, drei sind immer gut, deine drei wichtigsten Punkte, um Jagdhunden ohne Jagd ein gutes Leben zu machen, dass man dann gut einfach miteinander auskommt und die Hunde ja eine schöne Zeit haben auch.
Also man braucht wirklich Zeit, das ist ein Job, die laufen nicht so einfach nebenher. Man muss unbedingt auch Lust mitbringen, sich weiterzubilden, sich zu vertiefen, vielleicht sich auch so mit ein bisschen moderneren Trainingstechniken auseinanderzusetzen und auch mal schauen, was hat dieser Hund für Bedürfnisse, wofür ist er gemacht? Und wie kann ich da am nächsten mich annähern, dass ich dem Hund sowas bieten kann? Also Bedürfnisse, sich mit Bedürfnissen befassen und der Lauf- und Bewegungsfreude entgegenkommen und auch schauen, was hat mein Hund für Talente? Wir wissen ja, nicht jeder Retriever apportiert für sein Leben gerne, auch wenn das so quasi in seinem Standard beschrieben ist. Manchmal wissen die Hunde halt das nicht oder haben es nicht so genau gelesen. Und einfach, ja, jeder Hund ist wie ein Individuum. Und vielleicht gibt's einen Hund, der macht super gerne Hoopers oder Mantrailing, für wieder einen anderen Jagdhund ist das gar nichts. Und da gilt es halt herauszufinden, wie tickt mein Hund, was hat er für Bedürfnisse und auch gucken, ja, wo kommt er her, was hat er für eine Lerngeschichte. Und so halt wirklich dem Hund auch Abwechslung bieten. Und da ist dann so der Knackpunkt, dass es eben nicht in zu viel gibt. Und das ist auch so ein Erfahrungswert. Das muss man wirklich auch herausfinden. So dieser schmale Grat zwischen Genie und Wahnsinn. Also, dass man da einfach auch guckt, dass es dann nicht ein zu viel ist, weil sie ja dann wieder so ein bisschen überborden und dann erst recht in Jagdverhalten kippen. Viele Jagdhunde braucht man tatsächlich nicht 3 Stunden am Stück zu beschäftigen und auszupowern. Oft kriegt man die ja physisch gar nicht müde. Und da gilt es manchmal auch umzudenken. Manchmal ist 5 mal 20 Minuten am Tag da bei einem jungen Jagdhund viel sinnvoller und effizienter und nachhaltiger als einmal pro Tag 3 Stunden zum Beispiel. Ja, beantwortet das deine Frage?
Absolut, ja.
Gut. Es gibt so ein paar Dauerbrenner, die immer wieder kommen. Das ist das Leinenthema, so ein Klassiker. Rückruf ist ein Klassiker und halt oft diese nervöse Unruhe, das Hibbelige, gerade bei jungen Jagdhunden. Und das ist jetzt rasseunabhängig. Da fangen wir mal an, indem wir einfach mal Standortbestimmung machen, was wurde schon gemacht. Und das ist mir ganz, ganz wichtig, ohne Bewertung. Einfach Standortbestimmung, was ist schon da, was wurde gemacht und an welchen Stellschräubchen könnte man noch drehen. Mein oberstes Ziel ist ja immer bessere Lebensqualität für Hund und Mensch, also dass die einfach immer mehr Freude aneinander bekommen und dass halt auch entspanntere Spaziergänge oder entspannterer Alltag möglich ist oder dass sie eben fokussierter werden in der Arbeit. Und dann gucken wir mal nach Werkzeugen, also Trainingswerkzeugen, was wurde bereits erarbeitet, was könnten wir noch dazu nehmen. Und da gibt es ja einfach so Tools wie Entspannungstools zum Beispiel. Man kann ja nicht alles mit Training allein lösen. Wir haben ja immer so diese verschiedenen Tortenstücke, die es zu beachten gibt. Und dass man da mal guckt, okay, wo haben wir vielleicht zu viele Tortenstücke in Bezug auf Balli spielen, Hund auspowern, weil man es halt so empfohlen bekommen hat. Wo können wir mehr Ruhe reinbringen? Wo sind so Hintergrundstressoren im Alltag, die vielleicht dann Jagdverhalten wieder begünstigen? Jagdverhalten überhaupt erkennen? Es ist auch spannend, viele Menschen haben von Jagdverhalten ein ganz spezifisches Bild. Das ist meistens der hinter dem Reh oder Hasen hinterherhetzende Hund, der vielleicht sogar packt und tötet. Aber wir haben ja viele Elemente der Jagdverhaltenskette im Vorfeld. Und du denkst, oh wow, okay, der ist jagdlich aber schon ziemlich unterwegs und die Leute sind da ganz entspannt und denken, der schnüffelt einfach so ein bisschen. Genau, und halt da einfach auch die Menschen aufmerksam machen, ihre Beobachtungsgabe schulen, Awareness, mir fehlt jetzt gerade der deutsche Begriff, dass sie da, hilf mir schnell,
Mir
Awareness.
fällt es gerade auch nicht ein.
Schlimm.
Bewusstsein
Ja,
vielleicht.
genau.
Bewusst, ja.
Hei, mein erster Podcast übrigens ever, von
Oh, voll
daher,
gut.
es sei mir verziehen, genau, das Bewusstsein zu schulen, eben halt auch für die verschiedenen Elemente des Jagdverhaltens, wie sehen die aus, wie stark sind die ausgeprägt, vielleicht auch eine Analyse der individuellen Jagdverhaltenskette, und das ist ja auch bei spezialisierten Rassen, kann das von Hund zu Hund anders ausschauen. Und dann bekommen die halt auch viele Unterlagen zum Nachlesen, damit die das nochmals verinnerlichen können. Ich bin mit meiner Trainerkollegin, haben wir uns als Ziel gesteckt, dass wir mehr Lehrvideos auch produzieren möchten. Aber du weißt, wie es ist. Man hat so viele schöne Projekte und irgendwie, ach, ist der Tag manchmal einfach zu wenig lang. Man sollte auch noch schlafen und essen und die eigenen Hunde bespaßen. Genau, das sind so Themen. Es ist nicht sehr konkret, aber es ist halt sehr mannigfaltig, womit die Leute kommen und halt sehr, sehr individuell. Es gibt einfach kein Pauschalrezept. Ich weiß, die Leute hätten das gerne, ich würde das auch gerne wirklich verteilen können, aber es sind einfach so viele Faktoren, die da reinspielen. Wir machen zuerst einfach mal so ein bisschen Analyse und dann fangen wir kleinschrittig an und ich versuche immer weniger Veränderungen und diese dafür nachhaltig, weil es halt auch motivierender ist für die Menschen dann. Weil sonst denkt man, ach, bringt ja eh nichts und kommt so in diese Resignation. Genau. Und halt wie beim Hund auch positives Feedback für die Menschen, Rückmeldung, was lief sehr gut, wo haben wir noch Potenzial. Mir ist diese Wertschätzung den Menschen gegenüber sehr wichtig. Ich mag Menschen auch sehr gerne, nicht nur Hunde. Genau, und deshalb ist mir einfach so, dass eine Herzensangelegenheit, dass beide bessere Lebensqualität bekommen und wirklich so glücklicher werden miteinander, gerade wenn es problembehaftet ist, ja. Und ich
Absolut.
habe oft auch wirklich Hochachtung vor den Menschen, wozu die dann bereit sind und sagen, okay, jetzt packen wir es an. Wir haben auch so einen Startmoment, wo wir sagen, so, und ab heute gilt's, wir arbeiten zum Teil auch mit Positiv-Tagebuch, das kann auch nur mit Symbolen sein, damit man nicht zu viel schreiben muss. Und dass wir da einfach gemeinsam Ziele stecken, die auch erreichbar sind, die motivierend sind. Und der Freilauf, das kann ein Thema sein, aber vielleicht auch erst in 2 Jahren. Aber es gibt immer wieder Möglichkeiten, zum Beispiel auf dem Hundeplatz, dass man da so in Richtung Freilauf arbeitet und Rückruf. Genau, da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Und halt auch wirklich schauen, was hat der Hund für Talente? Was entspricht auch dem Menschen? Weil es soll ja beiden Spaß machen. Ich arbeite auch eng mit Trainerkolleginnen zusammen. Ich habe auch dich jetzt gerade kürzlich wieder empfohlen für jemand aus Deutschland. Ich finde das so wichtig, diese Zusammenarbeit, weil gemeinsam sind wir stark und können was für die Hunde tun. Und es ist auch so, ich liebe das so, dieses Netzwerken, und ich habe so viele geniale Menschen kennengelernt, seit ich diesen Beruf ausübe. So genial, wenn man da wirklich auch Hand in Hand arbeiten kann für Mensch und Hund. Macht richtig
Total.
Spaß.
Ja, ihr macht richtig viele coole Sachen bei euch bei Wunderwelt Hund und hast auch immer wieder verschiedene Leute da. Viel auch zum Thema Jagdhund und online jetzt noch nichts, oder? Aber in Planung, habe ich das richtig verstanden?
Nein, ich bin so nicht der Online-Mensch und ich habe
Ja.
ja viele, viele Jahre im Büro gearbeitet. Und ich bin ja eigentlich vom Büro weg, weil ich vom Computer weg wollte. Und dann kam so diese Corona-Welle und ich dachte, oh, Stress, Stress, Stress. Ich muss online Angebote raushauen, aber ich merke auch, wenn ich Webinare gebe, das ist einfach nicht mein Ding. Ich liebe das, weißt du, den Menschen vor mir zu haben, draußen zu stehen, auch wenn es regnet, egal, ist mir lieber. Und ich finde, es gibt schon so viele coole Online-Angebote. Also da verweise ich wirklich lieber an Leute und auch an ein bisschen jüngere Trainerinnen und Trainer noch, die halt auch so technisch ein bisschen affiner sind. Ich finde, da braucht es mich nicht auch noch so in diesem Gebiet. Aber Filme, weißt du, Lehrvideos für
Ja.
unsere Kunden intern. Genau.
Ah, okay. Naja, aber dann lohnt sich ja auf jeden Fall einen Ausflug in die schöne Schweiz. Wie gesagt, ich war schon
Unbedingt.
da. Ich kann es sehr empfehlen. Schweiz ist eh immer cool, finde ich. Dann auf das ein oder andere Seminar vielleicht bei dir. Homepage packen wir auf jeden Fall unten noch in den Beschreibungstext.
Super. Und du
Und
kommst ja nächsten Frühling wieder. Ich freue mich schon.
richtig.
Ich habe schon ein paar Voranmeldungen.
Cool, super
Ja.
cool. Freue ich mich. Ja, vielleicht kommt das Baby dann mit. Mal schauen.
Ah, super.
Es
Okay.
ist noch nicht geboren. Ich warte ganz. Ja,
Ganz
gespannt. Könnte
gespannt.
jetzt jeden Tag soweit sein.
Also bleibt es beim Unvernunft-Spaniel?
Ja. Oh Gott, das wird schon so eine verrückte Nudel sein. Oder ein, ja,
Okay.
eigentlich soll es ja ein Rüde sein. Ein verrückter, gestörter Kerl wird es. Wir werden sehen.
Ah, wird auf jeden Fall spannend. Ich bin sehr gespannt dann
Ich
auf die
auch.
ersten Puppy-Fotos.
Ich finde ja auch, ich hätte mir jetzt eigentlich mal was Einfaches verdient, aber ich glaube, das wird nicht.
Du bist auch jung, du bist auch jung. Ich bin so im Alter, wo ich langsam vernünftig werden könnte. Ich werde tatsächlich 50 dieses Jahr, meine Güte.
Wow.
Ja, ich fühle mich noch so gar nicht 50 eigentlich.
Oh, super.
Mental bin ich irgendwie immer noch bei 30. Aber ja, nein, du bist noch jung, du kannst noch lange unvernünftig sein.
Das sollten wir uns nie verlieren.
Und
Das.
ich finde das so cool, dass jetzt auch immer mehr Leute mit anderen Hunden in die Dummy-Arbeit kommen. Man muss ja nicht klassisch Retriever-Style aufbauen. Ich finde das auch cool, dass die Spaniel-Clubs in Deutschland, dass man da Möglichkeit hat zu starten. Weil es ist so eine coole Arbeit, hat auch wirklich für andere Jagdhunde, finde ich.
Ja,
Ja.
auf jeden Fall. Und du machst jetzt bald Seminar, oder war das schon für den Setter Club? Setter
Ja,
und
das steht
Freundesclub?
dieses Wochenende an.
Cool.
Samstag, Sonntag sind einige Setter da und auch noch zwei, drei andere Jagdhunderassen. Da freue ich mich riesig über die Einladung, die internationale Einladung quasi. Ich war da nach Baden-Württemberg, Schwäbisch Alb, und freue mich sehr auf Teams, die ja, in die Dummy-Arbeit reinschauen möchten mit ihren Sätzen und vorstehen. Und Svenja sind auch noch zwei dabei. Genau.
Cool, super. Dann ganz viel Spaß am Wochenende und ganz herzlichen Dank für das Gespräch, Judith Keller.
Ich danke dir.
Hör mal wieder rein. Das war Baufgeschnappt, der Podcast von Der Hund.